Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Mein Name ist Lutz Zimmermann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zimmermann Editorial und ich sitze hier mit
Caroline Diehl. Ich bin Redakteurin bei Zimmermann Editorial. Hallo.
Ja, dieser Applaus ist weder für die Caro noch für mich. Der ist in Wahrheit sogar schon ziemlich alt, nämlich ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr ist es her, dass es mit dem leidigen Corona-Thema losging. Ende Januar 2020 ist der erste Fall in Bayern aufgetaucht. Im März hatten wir Corona dann in ganz Deutschland. Seitdem leben wir mehr oder weniger in einem dauernden Ausnahmezustand. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich kein Thema seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Nachrichtenlage über so eine lange Zeit jeden Tag bestimmt hat, wie das bei Corona der Fall ist. Und insofern ist Corona für uns als Kommunikationsagentur natürlich auch ein riesen Kommunikationsthema, mit dem wir uns befassen wollen. Wir haben uns vor diesem Podcast sogar ganz intensiv mit Corona befasst, die Caro und ich, indem wir beide einen Selbsttest gemacht haben, damit wir hier auch...
Es kribbelt noch in der Nase.
Es kribbelt immer noch in der Nase, genau. Damit wir hier auch mit gutem Gewissen sitzen können. Wir sind beide negativ. Aber positiv drauf, Caro.
Ja, klar.
Klar. Ja, also Corona ist auch aus Kommunikationssicht hochinteressant. Das geht los in der Politik. Die ist ja immer wieder für die Kurzfristigkeit ihrer Ankündigung in die Kritik geraten. Eigentlich ist die gesamte Diskussion zum Umgang mit der Pandemie in weiten Teilen eine Diskussion über die richtige und falsche Kommunikationspolitik. Aber es gibt noch viel mehr kommunikative Facetten im Rahmen von Corona. Viele Mediziner sind zu Medienstars avanciert. Sie machen Podcasts, sitzen in Talkshows. Wir haben eine Diskussion erlebt, auch im letzten Jahr, ob die Heinsberg-Studie damals des Bonner Virologen Streeck, ob die Gegenstand einer PR-Aktion sein darf oder nicht. Wir haben in Unternehmen teilweise sehr kontroverse Debatten. Es gibt Neiddebatten. Viele Unternehmen schicken ja Großteile ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice, teilweise können Mitarbeiter aber aufgrund ihrer Arbeitsplatzbeschreibung eben nicht ins Homeoffice gehen. Und wann immer dann in der internen Kommunikation zum Beispiel über das Thema Homeoffice und Remote Working gesprochen wird, entsteht eben sehr schnell eine Neiddebatte zwischen Menschen, ja, die eben ins Homeoffice können und anderen, die das nicht können. Ja, wir haben das natürlich im Rahmen unserer Arbeit, hat Corona auch eine große Rolle gespielt im letzten Jahr. Im Grunde bei allen Kunden, die wir betreuen, hochinteressante Erfahrungen gemacht. Und wir wollen uns aber heute in dem Podcast ganz besonders beschäftigen mit der internen Kommunikation in einer Branche, die nun tatsächlich am meisten betroffen ist von Corona, nämlich der Gesundheitsbranche. Und für die vielen Ärztinnen und Ärzte und vor allen Dingen die Pflegerinnen und Pfleger in den Kliniken ist ja vor allen Dingen im letzten Jahr so viel applaudiert worden. Wir haben uns unterhalten dürfen mit Hilka Zebozen. Sie ist Leiterin interne Kommunikation bei Asklepios. Und Asklepios wiederum ist der größte private Klinikbetreiber Europas mit 160 Standorten und fast 50.000 Mitarbeitern. Hilka Zebozen ist für die interne Kommunikation zuständig, das heißt für die interne Kommunikation des Konzerns. In den einzelnen Kliniken und sonstigen Einrichtungen von Asklepios gibt es natürlich weitere Kommunikationsverantwortliche. Und sie ist im Konzern ja im Grunde für die Leitlinien dann der internen Kommunikation zuständig und man versteht sich da so ein bisschen auch als interner Dienstleister, was Content und Infrastruktur betrifft. Ja, für uns selbst, das darf ich sagen, ist das natürlich auch ein interessantes Gespräch gewesen, weil wir seit einigen Jahren diverse Unternehmen aus der Gesundheitsbranche begleiten und uns intensiv mit Gesundheitsthemen beschäftigen.
Genau, wir hatten dadurch dann eben auch sehr viele Berührungspunkte mit der internen Kommunikation in der Gesundheitsbranche und da besonders im Laufe des letzten Jahres auch so unser ein oder anderes Learning mitgenommen und das Gefühl gehabt, dass sehr viele Entwicklungen, die sich in dieser durchaus ja sowieso schon sehr spannenden, dynamischen Branche jetzt dieses Jahr nochmal weiterentwickelt haben, durch Corona sehr stark gepusht wurden. Lutz, wie war dein Eindruck? Wie war das letzte Jahr für die Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, die wir so betreut haben?
Ja, in weiten Teilen, denke ich, ging es in der Gesundheitsbranche eigentlich ähnlich wie in anderen Branchen auch. Wir haben halt so eine Professionalisierung in vielen Bereichen erlebt. Der Digitalisierungsgrad der Kommunikation ist mit Sicherheit gewachsen. Das zieht sich ja im Grunde durch alle Branchen durch und in der Gesundheitsbranche natürlich auch. Was ich aber vor allen Dingen interessant war, ist so diese inhaltlichen Beobachtungen eigentlich. Wir haben halt einen brutalen Fokus auf alle möglichen Player im Gesundheitswesen, in der Kommunikation. Egal, ob das jetzt Kliniken sind, ob es Hausärzte sind, ob es Labore sind. Wir haben jeden Tag sind die Zeitungen voll mit Beiträgen über die Ausbreitung eines Virus, sind Experten, Infektiologen werden interviewt, Intensivmediziner werden interviewt, man guckt in Notaufnahmen rein, das Schicksal von Pflegern wird beleuchtet. Also ein unglaublicher Fokus, kommunikativer Fokus auf diese Branche. Und interessant ist ja dann auch, wie wir alle uns viel, viel intensiver mit allen möglichen Themen rund um Medizin beschäftigen. Also das Interesse der Öffentlichkeit ist irre gewachsen und das hat natürlich auch Folge dann auch auf die Kommunikationsarbeit der Player im Gesundheitswesen, die natürlich viel, viel aktiver werden mussten im letzten Jahr. Auch natürlich in der internen Kommunikation. Da hat uns Frau Zebozen ja einiges drüber berichtet. Und wir haben aber auch zum Beispiel gesehen, dass eine alte Problematik eine neue Dimension bekommen hat, nämlich die, wie schwer es Wissenschaft oft fällt, sich mitzuteilen und sich zu erklären. Auch viele Fakten im Zusammenhang mit Corona sind eben sehr komplex. Viele Fakten im Zuge der Ausbreitung dieses Virus sind sehr komplex. Es ist schwierig zu vermitteln. Die Wissenschaft ist keine Wissenschaft, die gerne schwarz-weiß kommuniziert, sondern eben eher in Grautönen. Die weite Teile der Bevölkerung möchten aber lieber eine Schwarz-Weiß-Kommunikation haben.
Vor allem auch, dass man dann die Dinge vereinfachen muss, aber sie trotzdem korrekt darstellen will. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein
Und das Problem erleben wir ja heute genauso wie am Anfang der Pandemie. Ja, und dann, wie gesagt, war es in der Gesundheitsbranche eben wie in anderen Branchen auch. Man hinkt in der Digitalisierung noch ein Stück weit hinterher. Im Gesundheitswesen würde ich mal behaupten, gilt das im Besonderen. Hier ist vieles aufzuholen. Und das hat man auch in Fragen der Kommunikation im letzten Jahr gemerkt. Also alles in allem eine gigantische Herausforderung. Und wenn man jetzt gerade in Kliniken guckt, und das haben wir ja getan, auch im Gespräch mit Frau Zebozen, natürlich besonders eine gigantische Herausforderung, sowohl für die Patientenkommunikation als auch für die interne Kommunikation, von den täglichen Updates, die man da geben muss in alle Richtungen, bis hin zur Impfaufklärung. Und ja, das Erste, was wir Frau Zebozen gefragt haben, war natürlich, wie haben Sie dieses Jahr erlebt? Was hat das mit Ihnen gemacht?
In erster Linie war es, glaube ich, das Lehrreichste. Also ich habe selten so viel kompakt gelernt. Ich finde es immer noch total spannend. Es gab tatsächlich keinen einzigen Tag, an dem mir das Corona-Thema irgendwie auf die Nerven ging oder so. Es war höchstens mal so, dass ich dachte, ach, jetzt möchte ich aber auch mal irgendwie einen geregelten Tagesablauf und einen freundlichen Feierabend. Ja. Und umso mehr freut man sich dann auch mal, wenn man wieder ganz klassische Themen wie, weiß ich nicht, Valentinstag oder Weihnachtsgewinnspiele erarbeiten kann.
Ich habe erstmal großen Respekt vor ihr, dass sie sagt, das Thema hat sie in einem Jahr nicht einmal genervt. Ja. Ich glaube, dem einen oder anderen ist es schon irgendwann auch mal ziemlich auf den Wecker gegangen, kann ich mir vorstellen. Also mir auf jeden Fall. Aber was ich sehr spannend finde, was sie sagt, ist, dass es natürlich auch klar herausfordernd war, aber dadurch eben auch einfach unglaublich spannend, weil man sehr viel auch seine eigenen Kommunikationsstrukturen im Unternehmen nochmal hinterfragen konnte, auch mal auf eine richtig extreme Art natürlich auf die Probe gestellt werden konnte und sowas natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, um was Positives draus zu ziehen, um zu gucken, wo können wir eigentlich besser werden, wo sind die Schwachstellen, die natürlich in so einer Situation sehr unangenehm hervortreten dann im Zweifel, aber ja. Mit denen kann man dann auch im Endeffekt was Gutes erreichen, wenn man dran arbeitet.
Absolut, absolut. Also das, und das erleben wir ja nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern bei, auch bei anderen Unternehmen irgendwie, für die wir arbeiten können, dass dieses Jahr, dass man in diesem Jahr unheimlich viel gelernt hat, dass man neue Instrumente in Stellung gebracht hat, dass man schneller geworden ist, dass man gemerkt hat, dass Dinge funktionieren, die, von denen man immer geglaubt hat, das wird nicht funktionieren, genau. Aber es klappt dann eben doch. Man kann auch unter schwierigen Bedingungen auch noch eine sehr gute Kommunikation machen. Und es hat eben auch Kräfte freigesetzt. Das hat Hilka Zierbozen auch erzählt. Ne? Aber das, ich glaube, das Schwierige auch für jetzt auch gerade hier in dem Klinikbereich für die Kommunikatoren war, dass sie es mit etwas zu tun haben, also mit einem Ereignis im Grunde, was von draußen reingetragen wird in die Klinik, auf das ich ja selbst gar keinen Einfluss habe, wie eben auch auf diese politischen Entscheidungen, auf die ich keinen Einfluss habe. Für gewöhnlich ist es ja so, dass die Unternehmen zu Themen kommunizieren, die sie selbst beeinflussen. Es sind die eigenen Produkte, es sind die eigenen Dienstleistungen, es sind die eigenen Personalien, über die sie berichten, es sind die eigenen Geschichten, die sie setzen. Und jetzt kommt im Grunde das Ereignis von draußen. Ich muss immer wieder kommunikativ reagieren. Ohne zu wissen, was am nächsten Tag passiert. Und das ist natürlich schon echt eine, ja, echt ein Dauerstress für die Kommunikatoren und für Kommunikatoren hier im Gesundheitswesen insbesondere, weil das darf man nicht vergessen. Bei denen ging es dann eben wirklich auch jeden Tag um Leben und Tod.
Genau, da war nochmal ein ganz anderer Druck dahinter natürlich als in anderen Unternehmen, die sich auch umstrukturieren mussten und wie regeln wir das mit Homeoffice und sonst wie. Aber hier war die Informationslage ja wirklich auch abhängig davon, existenziell, genau wie du sagst, Leben zu retten. Und ich glaube, da kann man eben jetzt auch nochmal ganz schön auf die Herausforderung, die so eine interne Kommunikation eben in Kliniken hat oder in Gesundheitseinrichtungen hat, eingehen, nämlich, dass wir zum Beispiel auch sehr viele Mitarbeiter haben, die ich eben nicht an Schreibtischen oder über PCs erreichen kann, sondern die den ganzen Tag unterwegs sind, bei den Patienten sind und Tour sind, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da auch neue Tools erstmal geschaffen werden mussten.
Genau, die sind auf ihren Stationen, haben da einen Stations-PC, auf den da jeder mal zugreifen kann oder sich einloggen kann in vielen Kliniken. Oder es gibt schwarze Bretter, an denen man irgendwas sieht. Es gibt die Schichtübergaben, in denen man miteinander kommuniziert. Aber es ist schwer, von jetzt auf gleich alle Mitarbeiter zu erreichen. Aber da gibt es ja jetzt neue digitale Möglichkeiten.
Ja, denn wir sind ja im 21. Jahrhundert. Und deswegen ist jetzt ja auch nicht mehr so das Allerneueste. Aber Mitarbeiter-Apps zum Beispiel sind jetzt einfach durch diese Corona-Situation auch in der Gesundheitsbranche ein Riesending geworden. Ich habe mal eine Studie rausgesucht vom App-Anbieter Beekeeper, deren Nutzerzahlen in der Gesundheitsbranche sind seit März 2020 um 64% gestiegen. Also das ist wirklich ein Riesenwachstum, was da passiert ist. Und das zeigt eben genau diesen Punkt. Man wollte die Mitarbeiter, ich sag mal, in ihrer Hosentasche erreichen. Also man wollte wirklich rund um die Uhr die Möglichkeit haben, sie mit einem Endgerät zu erreichen, was sie sowieso dabei haben. Ich meine, wir haben alle unsere Smartphones oder zumindest einen Großteil. Kann man jetzt natürlich auch nicht verallgemeinern. Aber das gibt einem die Möglichkeit, einfach auf mit wenigen Klicks einfach schon sehr viele Informationen an sehr viele Leute rauszuschicken.
Genau, zumindest versetzt einen theoretisch in die Möglichkeit, viele Mitarbeiter direkt zu erreichen, wobei man ja immer sagen muss, diese Apps, das beruht auf Freiwilligkeit, also man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, sich die Apps runterzuladen.
Gerade wenn es auch die eigenen Endgeräte dann sind.
Ja, genau. Das ist in den Kliniken ja so, die statten ja nicht ihre 49.000 Mitarbeiter alle mit iPhones und iPads oder Endgeräten anderer Hersteller aus. Aber nichtsdestotrotz hat man auch bei Asklepios natürlich diese Möglichkeit als eine große Chance irgendwie erkannt und hat auf das digitale Format gesetzt. Tatsächlich, wie uns Silga Zierbozen erzählte, Glücklicherweise schon ein paar Monate bevor der Lockdown losging, hat man ein neues Social Intranet eingerichtet und eine mobile App gelauncht, auf die sich dann auch schnell gut 15.000 Nutzer eingeloggt haben. Nicht alle, aber eben immerhin. Und man hat bei Asklepios die strategische Entscheidung getroffen, alle Corona-Infos eben primär über das Social Intranet zu spielen.
Was auch mutig ist auf jeden Fall.
Absolut, ne? Absolut mutig und sorgt natürlich dann vielleicht auch dafür, dass sich die Nutzungsraten dieser App steigern, wenn man dann mitkriegt, irgendwie da kriege ich jetzt wirklich alles mit und auch noch viel mehr. Und habe dann Frau Zebotz natürlich gefragt, wie ihre Erfahrungen mit der App in dieser Zeit waren. Und das war sehr interessant.
Ich glaube, Digitalisierung ist sexy. Also diese Möglichkeit, Informationen aufs Handy zu bekommen, das ist riesig wichtig bei uns. Mhm. Ich glaube, wir diskutieren viel mehr. Ich glaube, die interne Kommunikation wächst daran, weil Mitarbeiter auch durch dieses Tool plötzlich die Chance haben, selber mit ihrem Gesicht und einer lauten Stimme und ihren eigenen Followern auch eine Wirkmacht zu entwickeln. Mhm. Ich glaube, es hilft, ein eigenes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wenn also eine Kollegin in einem Haus für ein ganz spitzes Tool einfach eine Möglichkeit hat, wie sie in Zeiten von Versorgungsnot und Nachschubproblemen für irgendwelche Zubehörteile an Beatmungsmaschinen einfach einen eigenen Hack baut und den teilt und plötzlich sieht, wie sie gefeiert wird dafür von anderen Kollegen aus ganz Deutschland. Das ist auch super. Ja. Also dass dieses Gefühl, die da oben haben ja keine Ahnung, dass wir, glaube ich, mit interner Kommunikation helfen können, das abzubauen. Das glaube ich schon.
Ja, worauf sie da ja ganz toll anspielt, ist diese neue Rolle, die Mitarbeiter auch bekommen durch so eine Mitarbeiter-App oder die sie bekommen können durch so eine Mitarbeiter-App, dass immer mehr Kommunikation auch von unten nach oben stattfinden kann und so bis zu einem gewissen Punkt demokratisiert wird, wenn man will, weil da auf einmal jeder irgendwie auch Content hochladen kann und auch Vorschläge machen kann, sich einbringen kann.
Ja, absolut, absolut. Und ich finde auch unter dem Hintergrund finde ich es viel interessanter, über so ein Tool wie eine Mitarbeiter-App zu sprechen, als darüber, was die Mitarbeiter-App an alten Instrumenten, an alten Medien eigentlich ablöst. Mhm. Weil die Mitarbeiter-App, ich komme da immer wieder gerne drauf zurück, eines meiner Lieblingsthemen wird ja gerne in Stellung gebracht, wenn es darum geht, traditionelle Printmedien zum Beispiel in der Kommunikation abzulösen. Tatsächlich ist es dann so, ein Mitarbeitermagazin, was ich irgendwie allen Mitarbeitern zum Beispiel nach Hause geschickt habe, das hat auch alle Mitarbeiter erreicht. Die App erreicht aber erstmal nur 20-30%, also ich verliere erstmal 70% der Menschen. Und aber interessant ist es darüber hinaus, weil ich eben auf einmal eine neue Möglichkeit bekomme, mit den Menschen in Dialog zu treten, weil ich die Möglichkeit bekomme, Kommunikation zu messen, weil ich die Möglichkeit bekomme, Themen zu tracken, weil ich die Möglichkeit bekomme, Mitarbeiter zu aktivieren, sie selbst teilhaben zu lassen an was auch immer. Das ist eben das Interessante an so einer App. Es ist ein Mittel, die Kommunikation demokratisiert, manchmal vielleicht mehr, als man das möchte, aber vor dem Hintergrund finde ich eben eine App vor allen Dingen interessant und weniger als, ich sag mal, reines Kommunikationsmedium sie zu betrachten.
Ich finde es auch besonders spannend, wenn wir halt aufs Gesundheitswesen schauen, wo ja besonders in Kliniken oft noch ein sehr hierarchische Struktur auch absolut vorherrscht, wo man da vielleicht auch irgendwie neuen Wind reinbringen kann in so ein Unternehmen. Und mir ist jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr aufgefallen, da war ein Chefarzt auch von einem anderen Kunden von uns in einer Klinik, der hat angefangen, während Corona Videos erstmal intern auf einem WhatsApp-Kanal hochzuladen, um immer über die aktuellsten Corona-Studien zu informieren. Ja. Weil das natürlich ein Riesenthema war, intern für die Kollegen, da irgendwie den Faden nicht zu verlieren, immer aktuell auf dem neuesten Stand zu sein, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Und er meinte, es ging von ihm impulsmäßig los, aber es wurde so ein totaler Selbstläufer, dass es irgendwann nicht mehr eben nur war, der Chefarzt sagt, so und so und so machen wir es, sondern dass die Mitarbeiter angefangen haben, Studien rauszusuchen und da rein zu posten, die sie gut fanden. Und hier lest doch mal das und schaut euch mal das an. Und es darüber einfach auch nochmal einen anderen Austausch gab. Und das natürlich sich auf eine Plattform zu holen, jetzt nicht WhatsApp, sondern eben eine eigene Mitarbeiter-App im besten Fall, das ist auch eine Riesenchance, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall ist eine Riesenchance. Irgendwie ist immer ein kulturelles Thema, ne? Muss zur Kultur des Unternehmens passen. Also auf da, wo man, ich sag mal, wo man eine angstgetriebene interne Kultur hat, da wird das nicht funktionieren, wenn man auf einmal alle Schleusen öffnet und sagt, nehmt doch teil, sagt uns eure Meinung. Das werden die Menschen nicht tun. Also man muss auch den kulturellen Boden für diesen Dialog und für dieses Mitmachen bereiten. Das Tool allein macht es da sicher nicht.
Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen Corona gezeigt, dass man auch jetzt gezwungen war, einfach mal so Sachen zu machen und so ein bisschen seine eigenen Ängste erstmal zurückgestellt hat, weil die Angst vor Corona und irgendwie, was das jetzt alles kaputt machen kann, noch größer war und man dann gemerkt hat, ach, eigentlich funktioniert es ganz gut und eigentlich ist es gar nicht so, die Ängste, die wir uns da gemacht hatten, sind gar nicht so begründet, es ist gar nicht so schlimm und die Leute können irgendwie auch ganz gut damit umgehen.
Ja.
Ich glaube, in dem Fall war es dann auch ein positiver Push in die richtige Richtung.
Ja, glaube ich auch. Und ich spüre eigentlich auch bei allen Menschen irgendwie, mit denen wir zusammenarbeiten, dass man so ein bisschen lockerer wird im Umgang mit neuen Instrumenten oder mit neuen Medien, dass es eher mal heißt, komm, jetzt lass uns das doch einfach mal versuchen, dann sehen wir, was draus wird. Und wenn es nicht so gut klappt, dann können wir es vielleicht verbessern oder dann stellen wir es wieder ein und machen was anderes. Also dieses Trial-and-Error-Kultur irgendwie, die breitet sich mittlerweile doch auf. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es einfach dazu führt, dass man einfach mal mehr neue Dinge ausprobiert.
Ja. Du hattest es eben auch schon angesprochen, dass so Tools und Mitarbeiter-Apps natürlich auch die Möglichkeit geben, mehr zu tracken, was gut ankommt und was nicht gut ankommt, auch von Inhalten her. Und da hatten wir auch mit Frau Zerbutzen noch mal ein bestimmtes Thema angesprochen, wo sie meinte, wo das sehr hilfreich war, einfach so eine Spiegelung zu bekommen von der Stimmung im Unternehmen über so ein Tool. Und zwar beim Thema Impfen, was natürlich bei Corona auch ein super kontroverses Thema war. Lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen?
Immer noch ist, ja.
Immer noch ist, genau. Es ist ja auch noch lange nicht durch. Und wir haben dann Frau Zerbutzen auch die Frage gestellt, wie eigentlich Ihre Mitarbeiter zum Thema Impfen stehen oder standen?
Wir haben uns genau diese Frage auch gestellt und haben die Kolleginnen und Kollegen einfach gefragt. Wir haben im Intranet eine anonyme Umfrage gestartet und ich glaube, fast 70% haben auf die Frage, wenn morgen der Impfstoff kommt, wären Sie dabei, haben geantwortet, bitte lasst mich der Erste sein oder die Erste, die geimpft wird. Dann hat der weitere größte Teil gesagt, ich gucke erstmal, wie so die Erfahrungen der anderen sind. Und ich glaube, es waren 6%, die gesagt haben, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen. Das ist schon ein anderes Bild.
Ja.
Für uns war das tatsächlich auch wichtig. Also wir waren zum einen neugierig, um auch einfach zu schauen, wie sind nachher die Bedarfe, wie krass wird der Ansturm sein, wenn wir anfangen, die ersten Impfteams aufzubauen. Aber es geht auch darum, tatsächlich für uns rauszufinden, welche Themen müssen wir dann besonders bedienen. Hätten wir jetzt festgestellt, wir haben einen riesen Anteil an Skeptikern, dann hätte man die Informationen nochmal anders aufbereiten.
Ja, und das finde ich eben irgendwie super interessant. Und das haben wir eben früher ohne digitale Medien, in dem Fall was das Social Intranet jetzt, nicht gehabt, dass man wirklich ein Gespür dafür hat, irgendwie welches Thema ist gerade wichtig, wie stehen die Mitarbeiter zu dem Thema, eher positiv, eher negativ, eher skeptisch und wie muss ich meine Kommunikation darauf ausrichten. Und das ist das, was ich eben meinte, was ich so interessant finde an einer App oder an einem Social Intranet. Es gibt mir eben neue Möglichkeiten, um meine Kommunikation taktisch und strategisch auszurichten, weil ich die Gelegenheit habe, viel besser zu wissen, in welche Richtung ich eigentlich kommunizieren muss, wen ich wann ansprechen muss, welches Thema Konjunktur hat, welches eher nicht. und darüber hinaus eben noch die Möglichkeit habe, wirklich das dialogisch anzugehen. Und was sie jetzt hier zum Thema Impfen sagt, ich habe darüber auch mit einem Virologen von einer anderen Universitätsklinik gesprochen, der erzählte mir das auch. Am Anfang hat man gefragt, wollt ihr geimpft werden? Alle haben gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Und als dann der Impfstoff da war, da wiederum gab es so eine zögerliche Haltung. Ja, lass erstmal die anderen, ich gucke mir das erstmal an. Und man wusste, hier müssen wir jetzt nochmal kommunikativ nacharbeiten. Und dann hat man auch noch festgestellt, dass gerade bei jungen Frauen im Klinikpersonal die Zurückhaltung eben sehr groß war und hat dann nochmal extra Aufklärungsrunden betrieben. Und in solchen Situationen können diese digitalen Medien halt echt helfen, die Kommunikation richtig auszurichten und auch, sag mal, fast tagesaktuell irgendwie zu reagieren, wenn man solche kleinen Umfragen startet. Das ist natürlich klasse.
Ja, und individuell eben auch sehr, ne? Weil man hat dann einfach auch Zahlen und Stimmungsbilder aus seinem eigenen Unternehmen direkt, weil manchmal ist es ja dann so, dass man vielleicht über die Medien sehr viel suggeriert bekommt, da sind irgendwie unglaublich viele Skeptiker unterwegs und man dann automatisch irgendwie davon ausgeht, ah, dann ist es bei uns irgendwie auch so. Selbst wenn es was ist, was vielleicht eher unbewusst passiert, aber so tappt man dann gegebenenfalls auch nicht so leicht in irgendwelche Fallen, die sich halt stellen können, dass man bestimmte Narrative vielleicht bedient, die dann doch ein bisschen ungünstig sind und irgendwie an der Arbeitsrealität der Mitarbeiter vorbeigehen oder man einfach ein Gespür für die Mitarbeiter oder für die Stimmung im Unternehmen falsch deutet.
Ja, 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 und diese Stimmung, die Emotionen, das war und ist, glaube ich, immer noch echt ein Thema, was gerade auch bei den Kliniken, über die wir hier sprechen, ein etwas größeres Thema ist als in anderen Unternehmen. Wir haben ja zum Start des Podcasts hier den Applaus eingeblendet von großen Bevölkerungsteilen. Im März, April, Mai war das letzten Jahres. Und dieser Applaus, der klang ja irgendwann gar nicht mehr so süß in den Ohren der Pfleger und der Ärzte, weil sie einfach irgendwie überfordert waren. Und
ich muss auch gestehen, ich habe es irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es kriegt jetzt irgendwie so einen Beigeschmack. Den Leuten bringt es jetzt auch nichts, die jetzt gerade auf den Intensivstationen Überstunden schieben, wenn ich hier sitze und fröhlich vor mich hinklatsche.
Ja, ja. Ja, ja, und die Mitarbeiter in den Kliniken haben ja selbst dann auch solche Aktionen gestartet. Bleibt ihr bitte zu Hause, wir bleiben für euch hier. Und da war wirklich schon ein toller Teamspirit, ein toller Zusammenhalt. Aber das hat sich eben im Laufe der Zeit dann auch etwas differenzierter dargestellt. Und darüber haben wir mit Hilka C. Bozen auch gesprochen.
Absolut. Also ich bin auf jeden Fall derselben Meinung, dass das diesen Spirit von Gemeinschaft nochmal ganz anders befeuert hat, das Thema. Aber machen wir uns nichts vor, der Haken ist ja, dass diese Pandemie wahnsinnig lange dauert. Und auch, dass man jeden Tag keinen wirklich Plan hat, wie sieht es denn morgen aus. Und dadurch gibt es natürlich immer auch wieder psychologische Tiefpunkte und Strecken, wo man denkt, boah, ich kann nicht mehr. Ja, also gerade am Anfang, als es losging, oh, übermorgen wird es so sein, wie die Bilder, die man aus Italien sieht, dann stehen die Leute hoch motiviert und bis wirklich oben zum Adrenalinpegel Tage und teilweise wochenlang und warten auf den ersten Patienten und es kommt nichts oder kaum einer. Und dann kommt es mit großer Zeitverzögerung und jetzt sind wir ja kurz vor der dritten Welle, wie die Experten sagen. Also dieses Auf und Ab ist schon was da enorm gezehrt hat. Dieser Spirit, da sind wir auch kommunikativ, oder ich kann nur für mich sprechen, da auch am Anfang ein bisschen reingefallen. Also natürlich haben auch wir eine interne Kampagne gehabt mit irgendwelchen Helden-Wordings, ja, und irgendwelchen großen Dankeskampagnen. Da haben sich die Kollegen am Anfang sehr gefreut und als dann irgendwann in den Medien auch dieses kam, oh nee, und hört mal auf, klopft mir nicht auf die Schulter, ich mache hier halt einfach meinen Job, dann ist die Stimmung auch mal ein bisschen gekippt. Also wir haben das dann irgendwann gelassen. Also auch dieses Wording der Corona-Helden, weil das Selbstverständnis der Kollegin anders war.
Ja, das ist schon echt interessant. Und wenn man dann in seiner Kommunikation so ein bisschen daneben liegt, neben diesen Gefühlen, neben der Stimmungslage im Unternehmen, dann ist das natürlich Mist, ne? Und ja, deswegen nochmal irgendwie super wichtig, über welche Tools auch immer diese Stimmungslage richtig einschätzen zu können, ne?
Ja. Oder dann zumindest, wenn man merkt, ich meine, ne, es ist ja für alle jetzt irgendwie auch so ein bisschen das erste Mal Pandemie, wer war schon mal in der Situation, da kann man vielleicht auch mal in so ein Fettnäpfchen treten, aber so hat man die Möglichkeit, zumindest schnell drauf zu reagieren und dann gegebenenfalls eine andere Richtung zu schlagen, ne, und sowas noch aufzufangen.
Ja. Ja, und interessant ist ja hier auch bei den Krankenhäusern, bringt ja nochmal eine ganz andere Dramatik irgendwie da rein, dass Corona ja so eine eh schon dauerhaft offene Wunde noch weiter aufgerissen hat, nämlich diese hohe Diskrepanz zwischen der einen hohen Belastung, dem hohen Engagement der Pfleger vor allen Dingen in den Kliniken und der doch sehr überschaubaren Bezahlung. Das ist einfach eine Riesenarbeitsbelastung, die ist hier nochmal größer geworden, dann wird applaudiert und ihr seid die Helden. Und naja, nach ein paar Wochen oder Monaten sagen sie dann halt auch nur noch, dann bezahlt uns endlich auch mal ordentlich dafür. Und sehr, sehr sensibles Thema und sehr schwierige Aufgabe für diejenigen, die dafür die interne Kommunikation verantwortlich sind. Und deswegen haben wir Wilka C. Bozen auch noch mal so insgesamt nach ihren Learnings aus diesem Corona-Jahr gefragt.
Ich bin ein großer Fan geworden von Kommunikationscontrolling im vergangenen Jahr, weil wir im Intranet immer ganz gut sehen konnten, welche Themen laufen gut und auch wann laufen sie gut, und davon noch mal ganz anders feinsteuern konnten die Redaktionsplanung, also auch die Themenplanung. Sie sehen, bei uns wird auch nachts gelesen.
Ja.
Klar, ist ja Nachtschicht.
Ja.
Und da, auch da wird nach Inhalten gesucht, die sie einfach für ihren Alltagsjob gerade brauchen, auch wenn der eben nachts stattfindet.
Ja.
Oder wir haben erstaunlich viele Zugriffe am Sonntag. Und denkt, aha, okay, dann versuchen wir doch jetzt mal, was für Inhalte wollen die denn am Sonntag lesen? Sind das eher die langen Lesestücke, und genauso war es? Das fand ich auch ganz interessant. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt sonntags früh aufstehen muss, um irgendwas vorzuproduzieren, sondern das kann ich auch schon in der Woche davor machen. Das fand ich wichtig. Ich fand auch wichtig, das Format von Interviews hat bei uns enorm an Relevanz gewonnen. Also uns halten die immer 3 Fragen an oder 5 bis 10 Fragen an, so intern. Muss natürlich immer möglichst kurzer, schneller, snackable Content sein, den man auch auf dem Handy eben kurz sich angucken kann. Und gerade am Anfang, als es darum ging, dass die Kolleginnen auf Station Angst haben mussten um den Nachschub an PSA, heißt das bei uns, persönliche Schutzausrüstung. Also alles das, was sie anlegen, wenn sie zu einem Corona-Patienten gehen. Von Masken über Hauben, über Kittel, das weiß ich nicht was. Die werden zu 98% in Asien hergestellt und von da kein Nachschub mehr.
Ja.
So, und alle Leute haben sich wahnsinnig aufgeregt über den unfähigen Einkauf und wieso kriegt ihr das Zeug mit dran, was kann denn da so schwer sein? Und dann haben wir einen Menschen, der von der Persönlichkeit her, glaube ich, gar nicht so scharf drauf ist, im Mittelpunkt zu stehen, einfach mal erzählen lassen aus seinem Alltag. Und wenn der dann erzählt, dass er Mails kriegt, wo ihn Menschen auffordern, den Vorstand mit einem Bargeldkoffer in Millionenhöhe auf irgendein Flugfeld in Asien bitte zu schicken, dann könnte er sofort, keine Ahnung, 20 Paletten irgendwas mitnehmen. Ja, das sind so Sachen, das passiert wirklich. Und man denkt, das gibt's doch gar nicht. Und wenn der erzählt, wie er mitleidet, weil seine Einkäufer plötzlich von heute auf morgen das 20-fache für einen Cent-Artikel zahlen müssen. Und wir nehmen das ja aber nicht in Hundertern ab, sondern in Hunderttausender-Stücken. Ja, dann plötzlich war man in der Interaktion unter diesem Beitrag, ach guck mal, das lesen die Leute, und ganz schnell war die Kritik weg. Deswegen gab es dann sogar mal, ey, danke, dass ihr das macht.
Ja, also was mir da auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen hat, ist dieser Begriff des Snackable Content, dass sie einfach beschreibt, dass es total wichtig ist, dass man gerade bei Mitarbeitern, die sehr viel immer on Tour sind und nicht einen festen Arbeitsplatz haben, dass man die einfach überall erreichen kann, dass man die schnell mit auch einfach schnell konsumierbaren Inhalten erreichen kann. Und was ich auch einen sehr spannenden Aspekt fand, ist, dass sie versucht haben bei Asklepios, oder dass sie gesagt hat, dass sie versucht hat, auch so kritische Themen mit menschlichen Geschichten zu begegnen. Also dieses Thema, was sie anspricht mit dem Mangel an Schutzkleidung, das ist ja total polarisiert und da gab es auch wirklich richtige Shitstorms und da musste man sich, glaube ich, auch wenn man, wie sie ja beschreibt, im Einkauf war, einiges anhören und statt dass man das dann irgendwie versucht, so sehr trocken und faktenbasiert zu klären, hat sie einfach jemanden aus dem Bereich gesucht und denen seine Geschichte erzählen lassen. Und ich glaube, sowas funktioniert eben total gut. Und das kann man nicht nur in der Corona-Krise machen, sondern sowas kann man durchaus auch auf andere kritische Themen übertragen, dass man dann so eine Spannung rausnimmt aus einer Debatte.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja das große Learning des Storytellings, dass diese Vermittlung von Informationen funktioniert einfach viel besser, wenn du die in Geschichten packen kannst und wenn du die mit Menschen verbinden kannst. Das ist allemal stärker als eine Verlautbarungskommunikation. Und das ist ja auch irgendwie natürlich klasse. Das heißt, klasse ist es eigentlich nicht, eigentlich ist es traurig, aber schon irre, was für Geschichten diese Pandemie hervorgebracht hat, wenn sie das da erzählt von diesem Dealer von Hygienematerial. Also es ist schon irgendwie unglaublich. Ja, wir haben uns ja mal die Mühe gemacht, die Learnings aus diesem Jahr, das dann hoffentlich endlich bald mal vorbei ist, die Learnings aus diesem Jahr zusammenzufassen. Die finden sich auch nochmal auf unserem Blog. Da sind im Grunde 5 Punkte bei rausgekommen. Der erste Punkt: Kommunikation in solchen Ausnahmesituationen erschöpft sich nicht in Information. Oftmals wird Kommunikation mit Information gleichgesetzt, aber, und das zeigt das Beispiel Asklepios sehr deutlich, es geht eben auch und vor allem darum, Emotionen zu steuern. Es geht darum, Stimmungen zu erkennen, Erschöpfung zu moderieren, Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären, Vorurteile auszuräumen. Also Kommunikation ist viel, viel, vielschichtiger als nur zu informieren. Und das kam jetzt bei dieser Pandemie hinzu, unheimlich wichtig, selbst up to date zu sein. Das ist sonst vielleicht nicht immer ganz so wichtig, aber in dem Fall eben schon, weil es hier um ein Ereignis geht, was von draußen reingetragen wird und sich die Situation eben tagtäglich erneuert, auf die ich reagieren muss. Man hat ja keinen Einfluss auf den Prozess. Also Punkt 1, Kommunikation erschöpft sich nicht in Information. Zweitens, Corona ist eine echte Chance für das Gesundheitswesen und das kann man nicht dick genug unterstreichen. Es hat eine unglaublich hohe Aufmerksamkeit bekommen in dem letzten Jahr und diese hohe Aufmerksamkeit, unser Appell an alle Player im Gesundheitswesen, nutzt das aus. Die Menschen haben im letzten Jahr unheimlich viel gelernt über alle möglichen Facetten irgendwie von Medizin. Sie interessieren sich dafür und das kann man nutzen und das muss man nutzen. Dritter Punkt, Corona mobilisiert. Wir haben ganz tolle Formate in den sozialen Medien entdeckt, ob das Pfleger sind oder Ärzte, die sich da als Influencer aktiv werden. Und wir haben in den Unternehmen gesehen, wie wir die Power von Mitarbeitern nutzen können. Die geben mit Leidenschaft Einblicke in ihren Job und das ist eine ganz, ganz tolle Sache und wirkt oftmals viel, viel stärker als die von den Stäben selbst organisierte Kommunikation. Viertens, Corona hat das Management sensibilisiert und zwar für die Bedeutung von Kommunikation. Wir erzählen kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass in vielen Unternehmen im Gesundheitswesen Kommunikation und Marketing bislang leider nicht die Rolle spielen, die sie spielen müssten. Die Ressourcen werden nicht zur Verfügung gestellt, die Budgets stimmen nicht und Corona hat, glaube ich, viele Vorstände, viele Manager gezeigt, wie wichtig Kommunikation und Marketing auch für alle möglichen Einrichtungen im Gesundheitswesen sind. Und auch das können die Menschen, die in Kommunikation und Marketing aktiv sind, nutzen, um für sich, für ihr Sujet und für Budget, für neue digitale Kanäle und Formate zu werben. Und fünftens, das war das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Caro, Corona rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Erfahrungsberichte, Reportagen, Experten zu Wort kommen lassen. Die Politik erschöpft sich ja schon in Verlautbarungen, Appellen. Die Unternehmenskommunikation sollte aber in solchen Zeiten auf hautnahe Formate setzen, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht.
Wir haben natürlich unsere ganzen Learnings auch nochmal zusammengefasst auf unserem Blog. Also wenn ihr euch das nochmal durchlesen möchtet, ganz in Ruhe, dann könnt ihr das da in auf unserem Blog machen. Und wir haben aber auch noch ganz zum Schluss eine persönliche Frage an Frau Zebozen gerichtet. Und zwar, was sie denn jetzt in der Corona-Zeit vermisst hat und worauf sie sich nach Corona freut.
Was ich sehr vermisse, ist das Reisen tatsächlich. Und weil ich es so vermisse, habe ich mir nach 15 Jahren ohne tatsächlich wieder ein Auto gekauft. Damit ich zumindest einfach, wenn ich am Wochenende den dringenden Drang habe zu verreisen, und ich kann es nicht, weil irgendwie auch Bahnfahren irgendwie ein Riesenakt ist, dann steige ich in meinen neuen alten Saab und fahre aufs Land.
Keine Schleichwerbung, ne? Ja, kann man ja verstehen, ne? Dass die Frau Zebozen auch mal wieder weg will nach so einem Jahr. Ich kann es auch total verstehen. Wohin zieht es dich denn, Caro, nach Corona?
Oh, ich dachte als erstes so weit weg wie möglich. Aber inzwischen bin ich überhaupt nicht mehr, inzwischen einfach nur irgendwie weg. Also so 50 Kilometer raus aus Köln wird mir schon reichen.
Ja.
Aber wirklich einfach mal rauskommen und irgendwie was anderes sehen. Ja.
Ja, aber Frau Zebozen hat, das haben wir jetzt hier rausgeschnitten, auch noch gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es geht nie vorbei. Aber da sind meine Hoffnungen dann eigentlich schon größer, dass das irgendwann mal wirklich vorbeigeht. Mich zieht es dann auch irgendwie weg. Ich muss dann auch mal irgendwie in Urlaub. Aber ich würde mich schon freuen, mich einfach mal wieder in die Sonne, in den Biergarten zu setzen und mit anderen Leuten dummes Zeug zu quatschen, ohne dass man Angst haben muss, man holt sich irgendwas.
Und ohne Bildschirm zwischen den Menschen, mit denen man quatscht.
Genau.
Mit einem selbst.
Genau. So, das war's mit dieser Folge unseres Podcasts zum Thema interne Kommunikation im Gesundheitswesen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt uns treu. Auf was müssen wir noch hinweisen, Caro?
Ja, abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt, bei allen Plattformen für Podcasts, wo ihr auch sonst so unterwegs seid. Wie schon gesagt, wenn ihr was nachlesen wollt, geht auf unsere Homepage, da findet ihr unseren Blog. Da haben wir nochmal unsere Learnings zusammengefasst. Und wir freuen uns auf Feedback.
Bis dann. Tschüss.